Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Timo Grampes.
Hallo. Brauchte der Deutschrap ein MeToo? Das fragen wir gleich. Und vor dem obszönen Einspieler, der standesgemäß dazugehört. Der Deutschrap, der braucht ein MeToo. Das ist nämlich die Überschrift eines Kommentars von Oliver Marquardt. Er ist Chefredakteur von rap.de. Und auf rap.de, da ist auch sein Kommentar erschienen vor 5 Tagen, der wiederum zahlreiche Kommentare zur Folge hatte, inklusive Reaktionen in Hip-Hop-Medien und in der Rap-Community. Über seinen Kommentar und die Folgen sprechen wir mit ihm. Tag, Herr Marquardt.
Guten Tag.
Warum braucht Deutschrap ein MeToo?
Weil viel zu lange im Deutschrap akzeptiert wurde oder stillschweigend ignoriert wurde, dass extrem problematische Inhalte verbreitet werden in Texten und die dann eben auch sehr oft, wie man in letzter Zeit auch gesehen hat, nicht nur in der Theorie bleiben, also im Text, sondern auch in die Praxis übersetzt werden.
Zunächst mal das Ganze dann auch im Klang, was direkt abgespielt ist. Jesus mit Was hast du gedacht? 43 Millionen YouTube-Klicks.
Hey, was hast du gedacht? Sie fragen, Jesus, ist das echt, was du rappst? Und alleine für die Frage gibst direkt mal ein Brett. Bring deine Alte mit, sie wird im Backstage zerfetzt. Ganz normal, danach landet dann das Sextape im Netz. Jeden Tag ein Problem, das Milieu ist mein Leben. Man kann nicht sehr viele Möglichkeiten wählen. Mach weiter. Entweder langt es für ein schönes, reiches Leben. Und wenn nicht, ist Jack die Lösung für Probleme. So einfach. Runden im V8 sind hier mein Fitnessprogramm.
Und so weiter, da heißt es ja gerne, naja, ist halt Kunst. Kunstfreiheit, ne? Warum ist es das denn aus Ihrer Sicht nicht?
Ich habe in dem Artikel zwar geschrieben, dass man es nicht mit Kunstfreiheit verharmlosen kann. Ich bin natürlich trotzdem kein Gegner der Kunstfreiheit. Mir geht es ja auch nicht darum, solche Texte jetzt zu verbieten oder auf den Index zu setzen, sondern mir geht es eigentlich vielmehr darum, dass über solche Texte offen und auch kritisch gesprochen werden kann und dass wirklich auch klar gemacht werden kann, was daran problematisch ist und dass es eben nicht keine harmlosen Sachen sind, die er sagt. Dass er Dinge sagt, die Leute dann sich anhören und für voll nehmen und in die Tat umsetzen möglicherweise oder zumindest als Lifestyle faszinierend finden.
Was ist das Problematische in diesem Fall? Jesus spielt ja eine große Rolle bei ihm im Text. Wir haben was von ihm gehört. Wie ordnen Sie ihn ein?
Ja, er ist eigentlich jemand, der extrem nihilistisch aus seinem Leben berichtet. Und ein großer Teil davon oder ein gewisser Teil davon ist eben auch Gewalt gegen Frauen, die er propagiert. Teilweise auch sexualisierte Gewalt gegen Frauen. Also eine Position, die einfach insgesamt extrem problematisch ist.
Und was unterscheidet diese Position vom bisher Dagewesenen oder geht es darum, das bisher Dagewesene mit anderen Augen zu betrachten?
Tatsächlich geht es darum, schon auch das bisher Dagewesene kritischer zu sehen. Und es ist jetzt nicht konkret was Neues, was er macht. Wobei mein Eindruck ist, aber das kann ich jetzt nicht belegen, ist, dass es in den letzten Jahren nochmal eine Zuspitzung gegeben hat in der Hinsicht. Also so ein typischer Effekt, dass man eben immer mehr Tabus brechen muss, um überhaupt noch irgendwie wahrgenommen zu werden. Aber grundsätzlich ist es natürlich nichts Neues und auch nicht mal nur auf Rap bezogen. Ich glaube, solche problematischen Inhalte gab es auch in Rockmusik schon. Aber es ist so, dass im Rap bis jetzt oder im Deutschrap ganz konkret, der amerikanische Rap scheint mir da auch schon einen Schritt weiter zu sein, aber im Deutschrap konkret wurde darüber bis jetzt sehr wenig gesprochen. Und sobald jemand mal gesagt hat, diese Zeile finde ich nicht in Ordnung, so, das ist nicht cool, war dann immer gleich so ein bisschen, ja, Spielverderber ist doch nur und so weiter, ist ja nicht so gemeint. Wobei gerade Jesus eben auch immer wieder sagt, ich meine das genauso, wie ich sage.
Also, aber das heißt, das Neue ist jetzt eigentlich, dass Sie es mal sagen.
Und genau, also ja, wobei ich auch sagen muss, ich habe natürlich auch, es gab schon Leute, die sowas gesagt haben, auch vor mir. Die Kollegin Salwa Humsi muss man an der Stelle dringend erwähnen, auch Suki und viele andere, die das Thema schon angesprochen haben. Aber dass ein Rap-Medium dazu einen größeren Artikel macht, ist vielleicht, also gab es auch schon, aber vielleicht nicht in der Konsequenz und nicht so schonungslos und vielleicht auch nicht mit so viel Beachtung von vielerlei Seite.
Was ist denn der rote Faden in den Kommentaren, die Sie auf Ihren Kommentar bekommen haben?
Wow, da gibt es mehrere rote Fäden. Also es gibt natürlich die komplett ignorante Fraktion, die einfach sagt, oder die auch den Kommentar wahrscheinlich gar nicht gelesen hat, sondern nur die Überschrift und die das dann einfach abtun möchte und das als Angriff auf die Kunstfreiheit bezeichnet. Aber ich habe auch gemerkt, dass es viel konstruktive Kritik daran gibt, gerade von den genannten, von Suki und von Salwa Humsi, die dann auch nochmal sich darüber Gedanken gemacht haben, ob jetzt ein MeToo wirklich die Lösung sein kann, ob jetzt die quasi die betroffenen Frauen jetzt irgendwie gepusht werden sollen, sich da zu bekennen oder an die Öffentlichkeit zu gehen, was ja für die dann auch natürlich starke Folgen haben wird und nicht gerade sehr angenehme unbedingt. Und das ist auch ein Punkt, den ich auch nachvollziehen kann. Ich wollte ja mit der Überschrift auch natürlich ein Zeichen setzen erstmal und überhaupt natürlich eine gewisse Aufmerksamkeit generieren, dass überhaupt endlich mal über das Thema gesprochen wird.
Und das bedeutet, das nehme ich aus dem Gespräch jetzt mit, der eigentliche Aufbruch ist auch der, dass selbst in Rap-Medien jetzt kritisch über Rap berichtet wird?
Das hat schon auch stattgefunden, aber gerade bei dem Thema Sexismus ist da doch sehr oft einfach ein Auge zugedrückt worden oder sogar beide Augen. Und deswegen ja, es sollte auf jeden Fall gerade über diese Themen deutlich kritischer berichtet werden ab jetzt.
Herr Marquardt, vielen Dank.
Ich bedanke mich.
Ich habe mit 27, ein, zwei Jahre nach Maueröffnung, überhaupt erst Comics in der Hand gehabt. Vorher kannte ich gar keine Comics. Ich wusste gar nicht, was das ist. Das war ein Zitat von Anke Feuchtenberger über frühere Zeiten. Anke Feuchtenberger ist heute für viele hierzulande, die was mit Comic oder Illustration zu tun haben, eine sehr inspirierende Person. Sie ist Comiczeichnerin und Professorin mit den Lehrgebieten Illustration und Zeichnung an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg. Tag, Frau Feuchtenberger.
Hallo, guten Tag.
Das historische Zitat diente jetzt so ein bisschen der Einordnung, weil jetzt gerade Werke von Anke Feuchtenberger im Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg zu sehen sind. Berliner Plakate aus der Zeit der Wende, also noch aus der besagten comicfreien Zeit in der DDR, in der war Anke Feuchtenberger Teil der PGH Glühende Zukunft, PGH für Produktionsgenossenschaft des Handwerks. Die wie funktionierte, Frau Feuchtenberger?
Wir hatten uns schon 1988 zusammengefunden. Wir waren sehr, sehr viele, also vielleicht so an die 20 Künstler und Künstlerinnen. Dann im Sommer 89, als es dann wirklich heißer herging, haben wir beschlossen, dann nur noch zu viert Flugblätter zu drucken, zu zeichnen, Plakate mit der Hand zu drucken und zu zeichnen.
Wie sahen die aus?
Es waren so relativ einfach gedruckte Sachen. Wir mussten das ja da quasi Holzschnitt, Linolschnitt selber drucken von der Handpresse. Und es waren relativ aggressive Kommentare zu der damaligen Situation.
Ein Beispiel?
Mir ging es bei dieser ganzen Sache sehr viel um Kinder, Kindheit und auch um die Erziehung in der DDR und habe mich dann halt mit meinen Bildern darüber ausgelassen, also versucht darüber zu reflektieren und anderes anzufordern oder auch dann praktisch auch zu tun. Also diese Bilder waren ja im Grunde genommen nur Begleitsachen. Wir haben ja praktisch auch gearbeitet. Also ich habe in einer Aktionsgruppe für Kinderläden und einen anderen Zugang zur Erziehung von kleineren Kindern gearbeitet.
Bilder oder auch Slogans noch dazu? Und vielleicht, dass wir eines vor Augen haben, eines etwas ausführlicher noch geschildert.
Also mein Linolschnitt, der dann auch sehr schnell aufgebraucht war, der hieß, ich bin noch nicht eure Mickey Maus. Und das war insofern lustig, weil sie dieses Gespräch eingeführt haben mit diesem, dass ich keine Comics kannte. Ich kannte natürlich die Mickey Maus und hatte das Gefühl, dass diese Wendezeit, dass alles ganz schnell verniedlicht wurde und dass die Frauen und die Kinder, dass das alles irgendwie, als würde die Zeit zurückgedreht werden. Und ja, und da war eine Frau mit einem Kind drauf zu sehen, die den Stinkefinger zeigt. Ich bin nicht eure Mickey Maus.
Was war die größere Idee hinter den Plakaten? Die Wende, die passierte, kritisch zu begleiten, kritisch zu kommentieren?
Es war ja sozusagen noch vor der Wende und vor dem Mauerfall.
Da ging's
los. Und da ging es darum, also erstmal war es auch, wie soll ich sagen, eine glückliche Stunde, ne? Dass wir relativ jung und dass wir gerade so Studium, ich zum Beispiel und Henning Wagenbrett, wir hatten gerade unser Studium beendet und wir wollten gerne publizieren, wir wollten gerne nach draußen gehen, wir wollten ja Plakate machen sowieso und ich hatte noch im Studium immer die Idee, dass ich mir irgendwie einen anderen Beruf suchen muss, weil ich wusste, dass in der DDR ich diese Sachen niemals irgendwie veröffentlichen können würde und wenn man jung ist, möchte man gerne in Kontakt treten, da möchte man sich ausdrücken, da möchte man auch gesehen werden und gehört werden und anregen, ja, mit dem, was man macht, in Gespräch zu kommen. Und das war, glaube ich, der Anlass. Also es ging gar nicht darum, jetzt irgendeine Partei zu unterstützen oder sondern nur die Ideen, die wir haben, zur Diskussion zu stellen.
Auf der Ausstellungsseite, da steht jetzt zu lesen, die Ostberliner ZeichnerInnen, also vier waren sie ja jetzt dann schlussendlich in der PGH, die Ostberliner ZeichnerInnen haben es seither weit gebracht, lehren an Universitäten in Berlin und Hamburg und werden international gehandelt. Das klingt in meinen Ohren vielleicht ein bisschen sehr erstaunt, ja, also zumal, wenn ich richtig informiert bin, sie erst über Studierende erfahren haben, dass es die Ausstellung jetzt in Hamburg überhaupt gibt und dass sie vier alle persönlich überhaupt nicht in die Ausstellung mit einbezogen worden sind. Was hat sich dazu getragen?
Da möchte ich jetzt gar nicht so großartig. Es ist natürlich für mich auch ein bisschen eigenartig, dass wir, da wir alle noch leben, das war so denn der Kommentar von Beck, gar nicht eingebunden wurden. Und ich denke, das Museum hätte alles von uns haben können, an Beiträgen und an Initiative eine schöne Ausstellung zu machen. Das war nicht offensichtlich nicht vorgesehen. Und insofern habe ich die Ausstellung ehrlich gesagt auch noch nicht gesehen, weil ich im Moment nicht in Hamburg bin. Ja, was da genau vorgefallen ist, kann ich nicht verstehen. Es sind ja auch Einladungskarten gedruckt worden, wo falsche Texte drauf standen. Und das finde ich für ein Museum, was ja eigentlich da ist, sozusagen auch historisch so eine richtige Recherche zu machen, kein gutes Bild, ja.
Sie als eine der prägenden Illustratorinnen dieses Landes mit der Professur ja auch in Hamburg, werden da also nicht gehört und nicht angesprochen zu etwas, wo Ihre Geschichte, Ihre Arbeit, Ihre Gedanken drin stecken. Wie ist das zu erklären?
Das kann ich Ihnen nicht erklären. Ich frage mich das selber auch. Also Henning Wagenbrett meinte so, dass er das sowieso eher in Berlin sieht, unser Archiv und unser Wirken. Und für ihn ist jetzt Hamburg dann nicht so wichtig, aber für mich natürlich schon, weil ich da mit den Studierenden unterwegs bin und, glaube ich, durch Teilnahmen meiner Klassen an den Festivals überall auf der Welt und aber auch in Hamburg speziell. Und das Festival in Hamburg wird von unseren Studierenden überhaupt organisiert. Da finde ich das natürlich schon merkwürdig, dass sich das nicht verbindet.
Wie wirkt es denn auf Sie, dass die Werke aus der damaligen Zeit heute im sogenannten Westdeutschland zu sehen sind? Wie wirkt das heute auf Sie mit diesem jahrzehntelangen Abstand?
Für mich ist das fließend. Also ich bin ja selber dann auch Mitte der 90er Jahre nach Hamburg gegangen. Für mich ist das ein fließender, wie soll ich sagen, fließendes Leben. Das ist, finde ich, nicht verwunderlich. Aber mir fehlt so ein bisschen diese heiße, brenzliche, aktive Energie, die wir damals gespürt haben, als wir diese Dinge gemacht haben. Und das war ja auch zum Anfang auch immer noch so leicht gefährlich oder ein leichtes Schaudern war ja dann schon auch dabei, was dann später auch nachgelassen hat. Wir haben uns ja später dann eher so Kulturveranstaltungen zugewandt. Ich habe noch recht lange bis heute eigentlich auch für Frauen politische Aktionen, Plakate und Bilder gemacht. Aber ich sehe da jetzt keinen großen Abstand, sondern ich habe das Gefühl, es ist eine fließende Entwicklung. Ich habe ja nie aufgehört zu arbeiten, auch wenn sich mein Stil in der Zeit komplett verändert hat.
Wenn ich Bilder von Ihnen jetzt heute sehe, dann sehe ich, man kann es ja immer nur grob umschreiben und sehr subjektiv, ich sehe Schwarz, ich sehe Kreide, ich sehe ernste Figuren und Momente, ich sehe Poesie, Tiefe und ich sehe Tim Burton und Franz Kafka mit strahlenden Augen vor diesen Bildern, denen das irgendwie gefällt. Was unterscheidet das, was Sie heute tun, von dem, was Sie damals getan haben?
Ich glaube, dass es in der Jugend oder in der Zeit nach dem Studium auch darum ging, plötzlich diese ungemeine Freiheit zu spüren, sich mit seinen Bildern nach draußen begeben zu können. Also auch in der Stilistik war das sehr expressiv, während ich heute das Gefühl habe, dass es eher in eine langsamere und vertiefte Anschau der Welt geht. Also dass es vielleicht eher so ein Lauschen ist und der Versuch zu verstehen, wie die Welt funktioniert und das Leben. Und dass es vielleicht anders damals war, dass ich das Gefühl hatte, ich habe da ganz viel zu sagen. Das hat sich ein bisschen geändert.
Frau Feuchtenberger, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ja, vielen Dank.
Und die Ausstellung PGH, Glühende Zukunft, Berliner Plakate aus der Zeit der Wende, die läuft noch bis zum 25. August in Hamburg im Museum für Kunst und Gewerbe.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Trauer um IMP. Louvre-Mitarbeiter wollen sich heute Nachmittag unter der von Architekt IMP entworfenen Glaspyramide versammeln, um dem Verstorbenen zu gedenken. Für seinen Museumsumbau in Paris, den er vormals gegen Kritiker verteidigen musste, wird der amerikanisch-chinesische Architekt verehrt. Der frühere französische Kulturminister Jacques Lang würdigte ihn als Giganten der Architektur. Louvre-Direktor Jean-Luc Martinez sagte, die Glaspyramide sei inzwischen genauso eine Ikone wie die Mona Lisa. In unserem Programm hob Architekturkritiker Nikolaus Bernau die Bedeutung IMPs hervor.
IMP hat da etwas geschaffen, was völlig revolutionär war, weil es eben so einerseits ziemlich rabiat mit der Bausubstanz umgegangen ist. Also vom alten Louvre ist ja nicht so wahnsinnig viel übrig geblieben. Aber andererseits eben wirklich eine neue Ebene drauf geschaffen hat. Er ist aber auch ein großartiger Museumsarchitekt gewesen und ein phänomenal guter Architekt für Bürobauten. Das darf man eben auch nicht vergessen, unter diesem Eindruck immer wieder dieser Pyramide.
Unter anderem erhielt Pei 1983 den Pritzker-Preis, der auch als Nobelpreis für Architektur bezeichnet wird. Pei verstarb im Alter von 102 Jahren. Kulturstaatsministerin Monika Grütters will die Rückgabe der Kreuzkappsäule nach Namibia persönlich begleiten. Die über eine Tonne schwere Säule mit Steinkreuz sei eines der wenigen Objekte, das die Landnahme durch die Portugiesen und damit den Beginn der Kolonialgeschichte für die Namibier dokumentiere. Das betonte Raphael Groß, der Präsident des Deutschen Historischen Museums in Berlin, heute bei der Bekanntgabe der Rückgabeabsichten. In der Kolonialzeit vor 125 Jahren war die Säule von Namibia nach Deutschland gelangt. Der namibische Botschafter begrüßte die Restitution als weiteren Schritt zur Aussöhnung zwischen Namibia und Deutschland. Mehrere Kultureinrichtungen und Künstler wollen am Sonntag für eine offene Gesellschaft demonstrieren. Das Bündnis Die Vielen hat in mehreren Städten zu Demonstrationen aufgerufen. Dazu gehören zum Beispiel Berlin, München, Hamburg, Frankfurt am Main und Wien, wie eine Sprecherin des Bündnisses sagte. Anlass sei die bevorstehende Europawahl. Kunst entsteht nicht innerhalb nationaler Grenzen, heißt es im Aufruf für Berlin. Im vergangenen November hatte sich das Bündnis gegen Rechts zusammengeschlossen. Erklärungen gegen Nationalismus und Intoleranz und für die Freiheit der Kunst hätten rund 1.800 Institutionen und Unterstützer in Deutschland unterzeichnet, hieß es. Dazu gehören das Deutsche Theater und die Stiftung Preußischer Kulturbesitz.
Deutschlandfunk Kultur.
Stellen Sie sich vor, Sie schauen einen Western. Es ist fast High Noon. Die zwei Kontrahenten, die sich gegenüberstehen, greifen langsam Richtung Pistole. Und dann wissen sie nicht, wer umfällt, wer wen erschossen hat, weil beide nicht im Bild sind. Das Bild ist in dem Moment nämlich sehr hochkantig, wie auf so einem Smartphone-Display. Und weil es eben nicht breit genug ist, das Bild, sieht man dann die beiden Männer auch nicht mehr drauf. Diese eben beschriebene Sequenz, die gibt es so. Und zwar ist das eine Animationsfilmsequenz aus dem Projekt Wild West Compressed. Entstanden ist dieses an der Filmakademie Ludwigsburg unter der Regie von Christian Kaufmann. Hallo.
Hallo.
Also, Sie mit anderen KommilitonInnen zusammen haben sich das ausgedacht. Hochformat spielt anscheinend eine größere Rolle dabei. Was ist und was steckt hinter Wild West Compressed?
Also, wir mussten Regeln für eine Welt entwickeln oder Regeln für eine Filmidee. Und wir wollten gerne in den Wilden Westen, weil wir irgendwie das Szenario spannend fanden. Und das war letztendlich der Startpunkt, dass wir uns darüber Gedanken gemacht haben, was passiert, wenn man dem Wilden Westen die Breite und Weite nimmt? Und am Anfang wollten wir es erstmal über das Design lösen, das heißt die Prairie schmaler machen, die Saloon schmaler machen. Und das wäre aber alles irgendwie, es hätte eigentlich keine Probleme für die Cowboys gegeben, weil wir gesagt haben, ja, die kennen ja diese Welt. Also haben wir überlegt, wir gehen einen Schritt zurück und gucken uns das Genre an. Und warum assoziieren wir das mit weiten Landschaften? Und da sind wir dann auf das CinemaScope-Format gekommen. Also dieses super Breitbild, was mehr oder weniger dadurch etabliert worden ist im Kino. So ein bisschen nach Hochkant ist das neue Quer. Und was passiert, wenn wir es einfach jetzt in Hochkant, diese Cowboys, ein bisschen strugglen lassen?
Und da passiert einiges, was eigentlich ganz lustig ist, würde ich sagen. Aber Hochkant ist das neue Quer, das ist so der Signalsatz, würde ich sagen. Ich bin ja ein ziemlicher Freund von Hochkant. Die Videos in meiner Musik-App sind dann ja auch auf Hochkant ausgerichtet und ganz kurze Sequenzen. Und wenn man versucht, die in die Breite zu kippen, dann geht das halt nicht. Und es gibt ja auch Hochkant-Fernseher inzwischen. Also es gibt eine Tendenz zu Hochkant. Was sind denn die Fallstricke bei Hochkant?
Also letztendlich ist es tatsächlich ganz offensichtlich, aber das ist das große Problem, ist der Platz. Ich meine, der Grundgedanke von diesen kleinen Filmen ist ja eigentlich, dass wir die normale Kameraauflösung, also die Art, wie man eine Kamera einstellen würde, einfach nehmen und links und rechts abschneiden. Aber selbst dann hatten wir hin und wieder eben Probleme, das Bild dann doch so verständlich zu machen, dass es als Film noch funktioniert. Ich meine, wir wollen ja jetzt niemanden rauskehren, wenn jemand diese Trailer schaut. man ist es halt einfach als Filmemacher sehr gewohnt, eher im Breitbild zu denken, und das funktioniert halt vorne und hinten nicht mehr. Und wir hatten immer wieder Platz- und Verständnisprobleme, haben wirklich teilweise so die Brennweiten um Millimeter verschoben hin und her, damit wir noch irgendwie ein bisschen Platz gewinnen, um ein bisschen Info zu geben, aber natürlich auch nicht zu viel. Und das war eigentlich der ständige Kampf damit.
Und wenn man sich das jetzt am Beispiel des Westerns veranschaulicht, würde es zum Beispiel bedeuten, zwei, die sich zum Hai nun gegenüberstehen im Hochkant, die setzen sich entweder die Pistole gegenseitig fast schon auf die Brust oder sind so klein, dass sie gar nicht mehr zu erkennen sind in diesem Hochkantformat. Wenn das Format ausschlaggebend ist, weil es auf dem Smartphone so präsent ist, inwiefern ändert es dann unsere Sehgewohnheiten und auch die Produktionslogiken?
Also die ganz große Erkenntnis ist natürlich, dass die Bildgestaltung, so die klassische Bildgestaltung, gefühlt wird das komplett über den Haufen geworfen. Regeln wie den goldenen Schnitt, ein Drittel, zwei Drittel Aufteilung, all solche Sachen, die Erzählungen leicht machen. Es gibt ja auch die eine Episode, da ist ein Cowboy sitzt auf einem Schaukelstuhl und versucht halt mit dem Bild irgendwie mitzukommen. 3 Wochen oder so haben wir dieses Timing hin und her geschoben, weil es einfach auch sehr wenig Platz ist, um Figuren zu bewegen. Also das ist auch Teil von dem Gag in dieser Episode, dass diese Figur sich eben eigentlich nicht wirklich bewegen kann im Bild, weil das Bild nicht ausreicht. Aber im Umkehrschluss würde das natürlich dann auch bedeuten, wenn man da ernsthaft was erzählen wollen würde, dass man das auf jeden Fall bedenken muss.
In den kurzen Musik-Videosequenzen sind das ja eigentlich ja in so einer Musik-App, da wird das ja so gelöst, dass man das Ganze eher collagenhaft macht und nur noch wenige Einstellungen hat. Also die Erzählungen reduzieren sich auch dadurch. Hat Ihnen das Lust gemacht, jetzt mehr und vielleicht voll auf Hochkant zu gehen oder ganz im Gegenteil und Sie sagen, ich filme jetzt mal lieber wieder in die Breite, damit ich weiß, wer im Western umfällt?
Nee, ganz ehrlich, also wir sind dann alle am Ende ganz schön auf dem Zahnfleisch gegangen. Also es haben auch einige danach gesagt, dass sie jetzt sich darauf freuen, wieder ins normale Format zurückzugehen, weil obwohl man nicht viel sieht, ist es ein sehr aufwendiges Projekt. Also es sieht schön aus, aber es sieht halt wirklich nur so hochkant schön aus und man investiert sehr viel Arbeit in sehr wenig Bild. Ich glaube, da haben wir uns alle am Schluss so ein bisschen unwohl gefühlt, obwohl das Projekt, ich glaube, wir mögen das alle sehr gerne, waren dann aber auch froh, als es vorbei war.
Christian Kaufmann über das Hochkant-Projekt namens Wild West Compressed haben Sie gehört. Wir sind jetzt live verbunden mit Cannes. Patrick Wilinski darf für uns auf die Filmfestspiele, derweil andere im Sendestudio ja doch eigentlich auch eine gute Zeit haben. Hallo.
Hallo, hallo.
Wir sprechen über einen Generationenkonflikt in Cannes. Zwischen wem?
Naja, zwischen einer Generation von Filmveteranen. Ken Loach, Pedro Almodovar, die Dardenne-Brüder haben alle ihre neuen Filme hier. 2 davon haben sie auch schon gezeigt. Das heißt, ein Autorenkino von 30 Jahren mindestens Qualität. Und auf der anderen Seite haben wir Filmemacher, die hier ihre Debüts zeigen. Zum Beispiel Ladj Ly aus Frankreich oder Mati Diop aus dem Senegal. Und es ist immer spannend zu sehen, weil die Frage ist natürlich auch, gibt es eine Generation nach Loach? Der ist ja 85, da muss man fragen, gibt es Regisseure, die wie er nicht nur Kritiker begeistern, sondern auch ein größeres Publikum später in die Kinos locken können? Und das ist so quasi der etwas von mir initiierte Generationenkonflikt.
Ja, ja, ja. Deswegen wollten Sie Loach auch um 20 Jahre verjüngen, gerade hier ganz, ganz unterbewusst.
Ja.
Was verbindet denn die eben genannten Jungen mit der Rentnergang, wollte ich inkorrekterweise sagen, stimmt natürlich nicht, mit den etwas Älteren?
Ja, wenn es um die aktuellen Werke geht, muss man sagen, dass sich alle große Sorgen um den Zustand der Welt machen. Also es herrscht in fast jedem Film eine gewisse Alarmstimmung, ein Katastrophismus. Es sind kleinere oder größere Apokalypsen, die hier gezeigt werden. Und es ist ganz egal, ob es um einen Bandenkrieg im Banlieue von Frankreich geht oder um eine Art, ja, in die leichte Zukunft versetzte Bürgerwehr eines kleinen Dorfes in Brasilien, die sich gegen Amerikaner zur Wehr setzt. Alle Werke sprechen davon, dass die Welt aus den Fugen geraten ist. Und der Satz von Adam Driver aus dem Eröffnungsfilm von Jim Jarmusch ist so ein bisschen die Leitlinie geworden. Alles wird nicht gut für uns enden.
Also, dass die Schnittmengen zwischen Jünger und Älter, jetzt muss ja Älter nicht unbedingt bedeuten, sich nicht weiterentwickeln zu können. Blicken wir auf Loach und Almodovar. Das sind ja quasi Säulenheilige des europäischen Autorenfilms. Können die sich denn in ihren neuen Werken weiterentwickeln? Oder zeigen die nur noch Dinge, die sich wiederholen?
Nee, ich muss sagen, beide haben sich etwas weiterentwickelt. Vielleicht etwas weniger Almodovar, der von sich selber erzählt. Das ist quasi eine Autofiktion. Er erzählt von einem Regisseur, wunderbar gespielt von Antonio Banderas, der mit seinem Drogenproblem kämpfen muss, aber auch mit dem Ruhm, der ihn immer wieder heimsucht. Er ist körperlich am Ende. Dann kommen die Geister der Vergangenheit auf ihn zu, die Geschichte seiner Mutter, sein Coming Out. Das ist schon von sich selber erzählen. Das ist eine sehr persönliche Geschichte, die aber auch den größeren Konflikt eines Künstlers im Auge hat und dadurch auch universell verständlich ist. Ich finde, Ken Loach hat sich durchaus weiterentwickelt. Er erzählt eine Geschichte aus der absoluten Gegenwart. Es geht um einen Mann, der Pakete ausliefert und in diesem Billiglohnsektor quasi aufgefressen wird. Seine Frau ist Altenpflegerin und das Spannende ist, Ken Loach ist jetzt nicht so aggressiv und brüllt gegen das kapitalistische System ganz laut, was er früher ganz häufig gemacht hat. Er erzählt, wie das Arbeiten dieser zwei Menschen die Familie kaputt macht, außer Sicht der Familie. Und dieser alte Spruch, Leben um zu arbeiten oder arbeiten um zu leben, der bekommt hier eine ganz, ganz bittere Wendung. Das hat mich sehr erstaunt, dass Ken Loach dann doch die Gegenwart so stark noch im Blick hat. Er hätte es nicht mehr nötig, ne?
Also da haben die betagteren Herrschaften ja jetzt doch etwas vorgelegt. Können die potenziellen Nachfolgerinnen und Nachfolger da jetzt mithalten mit ihren Werken in Cannes?
Die sind noch nicht so stark persönlich, aber das dauert noch ein bisschen, bis man zum großen Autorenfilmer geworden ist, der die Welt durch seinen eigenen Blick filtert. Kleber Mendoza Filho aus Brasilien, der hat eine Art Western gedreht, so eine Art moderne oder in die Zukunft versetzte 7-Samurai-Geschichte, wo sich ein Dorf gegen amerikanische Söldner zur Wehr setzt und selber zu den Waffen greift. Die haben es gar nicht mehr nötig, Samurais oder die glorreichen 7 aufzurufen. Das ist ein Spiel mit Genres und vor allem ein sehr lustvolles Spiel mit Genres. Das fand ich sehr spannend. Überhaupt alle Jungen spielen mit Genres, aber ich glaube, die größte Überraschung kam aus dem Senegal. Mati Diop, die Debütantin aus dem Senegal, erzählt eine moderne Romeo und Julia-Geschichte im heutigen Senegal. Zwei Menschen lieben sich, können nicht zusammen heiraten und dann schleicht sich langsam eine Geistergeschichte noch mit rein. Es geht natürlich auch um Flucht nach Europa und den Kapitalismus, der das alles zersetzt. Das waren Bilder, die sehr ungewöhnlich waren und hier hat sich wirklich eine junge Frau in Position gebracht, einmal vielleicht in vielen, vielen Jahren wie Ken, in einem Atemzug mit Ken Loach genannt zu werden. Das waren Bilder, die noch einen großen Nachhall haben, gerade aus diesem Film Atlantique, der uns dann doch sehr begeistert hat hier.
Unterm Strich, wer führt oder siegt denn da jetzt im von uns leicht konstruiertem Generation War?
Also ich würde sagen, es steht noch 1-1, aber die Jungen sind mehr im Ballbesitz und dominieren auch so ein bisschen das Spiel und spielen offensiver.
Alles klar. Patrick Wilinski, besten Dank und gute Zeit noch in Cannes.
Danke, ciao.